Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Poff. Hallo Walter.
Warum sitzt du in diesem Sessel?
Ich gehöre hierher, oder nicht?
Oh, solange du da nicht festhängst?
Ja.
Ich werde dich nicht fragen, wie es dir geht.
Ich werde auch nicht fragen.
Gut.
Machen wir einfach weiter.
Ich bin sehr froh, das zu hören.
Jeder möchte wissen, wie es dir geht.
Ach,
das weiß
ja.
Ich.
Solange wir hier sitzen, muss es uns gut gehen.
Wir mussten keine Aufnahmen in einem Zimmer im Krankenhaus machen oder in einem Krankenbett.
Du hast da eine Weile verbracht. Anscheinend wechseln wir uns hin und wieder ab.
Ja, ab und an. Aber zumindest war es nichts Ernstes. Und so machen wir weiter.
Gut, wir werden über diese Einladung zu einer Hochzeit sprechen. Wir haben es noch nicht als WhatsApp Prof aufgenommen. Ein schönes Bild, das wir hier als Hintergrund haben. Sieht nach einer ganz noblen Hochzeit aus, was meinst du?
Ja, definitiv. Zu einer derartigen Hochzeit wurde ich noch nicht eingeladen. Die Hochzeiten, auf denen ich war, waren wunderschön. Aber das schaut ziemlich extravagant aus.
Das schaut nach etwas aus, was Donald Trump vielleicht im Sinn hat.
Sein Ballsaal.
Sein Ballsaal, den niemand möchte. Aber egal, es gibt vieles, worüber wir sprechen könnten. Über die Ereignisse auf der Welt. Doch ich denke, wir werden das noch zurückstellen, bis mehr Klarheit herrscht. Weißt du, wir könnten zu einem Nachrichtensender verkommen und einen laufenden Kommentar abgeben. Aber die Sache ist noch nicht gelöst. Und sobald eine Lösung steht, wissen wir, wohin es gehen wird. Unser Augenmerk liegt auf dem 4. Juli
ja.
Und auf den Dingen, die am 17. diesen Monats geschehen werden. Und so werden wir über diese Dinge sprechen, wenn sie tatsächlich passieren.
Ja, lass uns mit einem Gebet anfangen.
Ja, das wäre keine schlechte Idee, eine sehr gute Idee.
Und dann werden wir dazu kommen. Unser himmlischer Vater, nochmals danke, dass wir hier sein können. Danke, dass du uns bis hierher beschützt und geführt hast. Und wir bitten dich, dass du das auch während dieses Gesprächs machst und uns hilfst. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Ich denke, diese Sache ist unglaublich wichtig, damit wir verstehen können, dass es kein Hirngespinst ist, wenn wir sagen, dass wir in der Zeit der letzten Ereignisse leben. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie akkurat die Bibel ist und wie akribisch und sorgfältig man sie lesen muss. Also diese Folge ist dazu da, dass jeder versteht, dass Gott beständig und fair ist und dass er alles Erdenkliche und Mögliche getan hat, um Menschen über die Zeit zu informieren, in der wir leben. Es ist nicht sein Fehler, wenn sie das im Kollektiv ablehnen.
Ja, es ist eine Entscheidung.
Ja, eine Wahl. Also sehen wir uns eine Einladung zu einer Hochzeit an. Gib uns einen König. 1. Samuel 8, Vers 6. Dieses Wort aber missfiel Samuel, dass sie einen König haben wollten.
Natürlich.
Weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Martin, das Interessante daran ist, dass sie immer bereit waren, ihn als Gott zu haben.
Ja, aber nicht
als Herrscher.
Nicht als Herrscher. Sie sagten ja, danke, wir wollen bestimmte Dinge, die du zur Verfügung stellst, aber wenn es darum geht, uns an das zu halten, was du möchtest, nein.
Genau, danke für das tägliche Brot, danke für den Regen, danke dafür. Aber hallo, ansonsten kommen wir alleine klar, stimmt's? So ist die Menschheit.
Heute genau dasselbe.
Und nichts ändert sich. Also in Wirklichkeit lautet die Frage, möchte man ihn als Herrn und Erlöser? Die meisten werden das bejahen. Möchtest du ihn als deinen Herrscher?
Nein. Möchtest du ihn als deinen König? Manchmal werden sie das bejahen. Aber sie sagen das nur, weil sie glauben, dass sie bevollmächtigt sind, das Herrschen für ihn zu übernehmen.
Ja, es für ihn machen. Solange er oben im Himmel bleibt, ist das großartig. Komm bloß nicht runter und misch dich nicht ein. Ezekiel 21, 31, so spricht Gott der Herr, fort mit dem Kopfbund. Es kommt also ein Punkt, an dem diese Sache mit dem König nicht mehr wirklich funktionierte. Und Gott sagte, fort mit dem Diadem. Diese Krone weg damit. Herunter mit der Krone, so wird es nicht bleiben. Das Niedrige soll erhöht und das Hohe soll erniedrigt werden. Zunichte, zunichte, zunichte will ich sie machen. Auch dies soll nicht so bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht. Dem werde ich sie geben. Also das spricht darüber, dass die Krone Jesus Christus gehört.
Ja.
Er ist der König. Und der Herr erlaubte diese irdischen Regierungen und dieses irdische Königtum. Aber hier wird dreimal von zunichte gesprochen. Also dieses Umstürzen kann man auf verschiedene Weise interpretieren. Ich denke vielleicht sogar an eine doppelte Anwendung. Denn es gab ein Umstürzen, als Israel gefangen weggeführt wurde.
Ja.
Da verschwand die Krone. Und es gab ein Umstürzen, als Juda gefangen weggeführt wurde, stimmt's? Mhm. Und dann gibt es hier noch ein Umstürzen. Das ist also etwas, was vielleicht am Ende der Zeit geschehen wird. Das könnte sein.
Meinst du, dass es vielleicht auch ein Zunichtemachen war, als Jesus sagte, euer Haus wird euch wüst zurückgelassen werden?
Sicher. Aber das ist keine Wegnahme des Königtums, denn das war schon weg.
Ja, stimmt, das ist wahr.
Das war schon vorbei. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wenn wir uns das im Hinblick auf die Endzeit anschauen. Es gibt ein Umstürzen für Israel. Fort mit dem Königtum in Israel. Dann gab es das Papsttum, das die Krone beanspruchte und sagte, okay, ich werde mir das Diadem aufs Haupt setzen. Wir haben das im Griff. König Jesus, wir wollen dich nicht wirklich. Und wenn du an all diese Kriege denkst, sogar die Kriege zwischen den Protestanten in England mit dem König als Haupt der Kirche und den Schotten, die sagten, wir haben keinen König außer Jesus. Und diese Kriege, die dort stattfanden, wer jetzt der König sei. Also diese Auseinandersetzung darüber, wer jetzt der König ist, geht immer noch weiter. Es gab also dieses Umstürzen für Israel. Es gab ein Umstürzen, als das Diadem fortgenommen wurde. Die weltliche Herrschaft des Papsttums im Jahr 1798. Die tödliche Wunde. Und es wird ein finales Zunichtemachen geben, kurz bevor Jesus kommt. Denn er ist derjenige, der die Krone erhält.
Und es ist ein Umstürzen einer Königsherrschaft.
Die Könige der Erde werden verschwinden. Der wahre König wird herrschen.
Ich dachte gerade an den König, der zu Besuch kam. Nun, König Trump.
Ja.
Das war tatsächlich ein Spektakel.
Das war ein sehr interessantes Spektakel.
Wir werden irgendwann davon noch etwas zeigen müssen.
Das machen wir, wenn die Zeit dafür kommt. Wir werden dazu noch eine Folge machen. Es soll nicht so bleiben. Es wird keine Könige, keine irdischen Könige mehr geben. Keine irdischen Herrscher mehr. Und die Krone wird dem gegeben, dem sie tatsächlich gehört, nämlich Jesus Christus. Es genügt nicht, ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen. Man muss seine Regierung, seine Herrschaft annehmen.
Ja.
Seine Herrschaft, die sich auf Gesetz gründet.
Ja.
Sprechen Sie nicht immer von der Gesetzherrschaft, der Rechtsstaatlichkeit? Und dann haben Sie aber hunderte von Gesetzen. Und Sie wollen das. Aber Gott hat 10.
Ach, geh mir weg damit.
Nimm das weg. Gib uns aber hunderte davon. Und die meisten davon richten sich völlig gegen die Menschheit.
Genau.
Gut, es wird also ein Zunichtemachen geben. Wie auch immer man das ansieht, finde ich es faszinierend. 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Nun, Jesus kam schon.
Ja.
Nicht wahr? Der Messias ist schon gekommen. Also wenn man Christ wird und ihn annimmt, nimmt man ihn da theoretisch nicht auch als König im eigenen Leben an?
Das muss man, beides, als Erlöser und König.
als König, okay. Und ihm werden die Völker gehorsam. Also was Erlösung und Gehorsam angeht, Martin, müssen wir uns beidem unterwerfen. Matthäus 2, die Verse 1 und 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Das machte sie nervös, richtig?
Ja, natürlich. Besonders, wenn man überlegt,
was ist diese Sache mit einem König? Ich bin hier der König.
Ja.
Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Man hat hier also zwei Aspekte. Da gibt es die Anbetung und die Annahme eines Herrschers über das eigene Leben. Was in der Menschheit nicht sehr populär ist. Ganz und gar nicht. Nun hör dir einmal diese Unterhaltung an. Ich finde das sehr interessant. Sie steht in Johannes Kapitel 1. Jesus beruft Philippus. Und dann ruft Philippus Nathanael, stimmt's? Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Also er sagt ihm, wir haben den Messias gefunden.
Aber noch etwas Interessantes, typisch Philippus. Er bleibt etwas auf der sicheren Seite. Er möchte nicht sagen, wir haben den Messias gefunden. Er sagt, wir haben Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs, gefunden. So ganz kommt er nicht zum Punkt.
Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Lass uns ein wenig darüber sprechen. Ich bin mir sicher, dass Nathanael hörte, wie Johannes der Täufer sagte, siehe das Lamm Gottes. Und so sitzt er unter dem Baum und denkt sich, ist das möglich? Er studiert dabei die Prophezeiungen. Kommt dieser Messias wirklich aus einem Ort wie Nazareth?
Ja.
Und kann er der eine sein? Hat Johannes der Täufer den Verstand verloren oder ist das die Wahrheit? Meinst du nicht, dass er darüber nachdachte?
Ja, natürlich.
Okay, und jetzt sagt Philippus zu ihm, wir haben ihn gefunden, den einen, über den Mose geschrieben hatte. Er sagte nicht derjenige, von dem Johannes der Täufer sprach.
Nein.
Sondern derjenige, von dem Mose schrieb. Und er antwortete, ich bin mir da nicht so sicher. Und er hält als Antwort nur, komm und sieh.
Wow.
Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Er traf ihn ja nie oder irgend so etwas. Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Das war alles, was Nathanael brauchte.
Ja, das ergibt Sinn, was du vorhin erklärt hast. Er saß da und überlegte.
Ist er das? Und jetzt sagt er, okay, dieser hier ist anders, denn er konnte es nicht gewusst haben.
Es ist fast so, als ob Jesus ihm zeigt, dass er seine Gedanken lesen konnte.
Richtig, Philippus konnte Jesus nicht informiert haben, denn das passierte noch, bevor Philippus ihn fand.
Ja.
Denn er saß nicht mehr unter dem Feigenbaum und dachte über diese Dinge nach. Aber schau dir seine Antwort an. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, das heißt Lehrer, du bist der Sohn Gottes. Das ist unfassbar.
Punkt, er glaubte es.
Doch dann fügte er hinzu, du bist der König von Israel. Er akzeptiert also beides.
Ja, beides.
Nicht wahr? Er akzeptiert beides. Müssen wir genau das auch tun?
Auf jeden Fall genau das.
Okay, wird der Rest der Welt das tun?
Nein.
Tat Herodes es?
Nein.
Taten die Pharisäer es?
Nein.
Halten wir das einmal ganz klar fest. Alle sind glücklich und zufrieden mit einem Messias, der wie eine märchenhafte Patentante ist, die einem aus allen Schwierigkeiten und Kämpfen heraushilft. Aber die Herrschaft? Die überlasst doch mir. Auch Sacharja sagt, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllem, einem Jungen der Eselin. Also das Diadem ging an ihn. Wann ging es an ihn?
Ja.
Genau da, stimmt's?
Ja.
Bei seinem triumphalen Einzug.
Ja.
Er nahm das Diadem, er erhielt die Anerkennung nicht nur als Messias, sondern als König.
Als König.
Das machte die anderen wahnsinnig, stimmt's? Sag diesen Jüngern, dass sie den Mund halten sollen.
Kannst du nicht dafür sorgen, dass sie den Mund halten?
Matthäus 22,2 und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Sion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Also hier hat man dieses Zitat aus Sacharja. Martin, wir haben es hier mit der Königherrschaft zu tun. Das Königtum hat die Herrschaft und Regierungsgewalt, und die Herrschaft hat eine Gesetzesherrschaft. In Wirklichkeit ließen sie ihm eine verhöhnende Krönung zuteil werden, richtig?
Ja.
Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihn einen Purpurmantel um. Also das muss ein alter Mantel gewesen sein, der früher einmal vor einem König getragen wurde. Und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Martin, das ist kurz nach dem triumphalen Einzug. Tatsächlich eine Woche später. Eine Woche. Genau genommen nicht einmal eine ganze Woche.
Nein.
Es war der sechste Tag. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Wie lautet Vers 11 in Kapitel 27? Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Er fragte ihn nicht: Bist du der Messias? Das fragte er ihn nicht. Es war keine religiöse Frage. Bist du der König? Denn da kommt die Rivalität mit einem anderen König hinzu.
Ja.
Ob das nun der Kaiser ist, wie im Falle des Statthalters. Er hatte Angst vor Cäsar, deshalb handelte er entsprechend dem, was die Juden sagten. Oder ist es etwas anderes?
Oder sogar Herodes. Jeder, der in einer königlichen Position war. Das war
ein Problem. Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Du sagst es. Leugnete er es?
Nein.
Also muss er es erhalten haben.
Ja.
Johannes 18,39: Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch euren Messias freigebe?
Nein.
Nein. Das steht da nicht.
Nein, den König der Juden.
Den König der Juden. Matthäus 27,37: Und sie befestigen über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Wie lautet also die Anklage?
Ja.
Dass er der König war. Dass er der König war. Martin, das ist faszinierend. Also das ist die menschliche Natur. Sie möchte nicht, dass über sie geherrscht wird. Genau genommen wollen wir nicht einmal von irdischen Königen beherrscht werden.
Nein.
Denn sie richten so ein Chaos an.
Aber es ist schon merkwürdig. Die Leute wollen nicht, dass über sie geherrscht wird. Aber immer wieder sieht man, dass sie sich wieder einen Diktator nehmen. Dann wollen sie es wieder.
Ja, sie wollen es. Und wenn der König vorübergeht, wedeln sie alle mit ihren kleinen Fähnchen. Ich würde protestieren, ich würde nicht die kleine Flagge herumschwenken. Denn dieser König repräsentiert mich definitiv nicht. Beileibe nicht. Denn nehmen wir einmal König Charles. Er sagt, er möchte der Verteidiger des Glaubens sein. Er möchte mehr Moslem als Christ sein. Tatsächlich empörten die Christen sich, da er sich mehr um Ramadan als um Ostern kümmerte, stimmt's?
Ja.
Das ist so faszinierend. Und er hat diese Umweltschutzgedanken, die ich für einen Haufen Unsinn halte. Warum sollte ich für ihn also meine kleine Flagge schwenken? Bloß weil er so eine alberne Krone auf dem Kopf trägt? Aber dieser König ist anders.
Ja, dieser schon.
Dieser ist anders.
Da werde ich definitiv die Fahne schwenken.
Nun, Martin, du würdest also nur diesen König über dir haben wollen? Wenn das Denken dieses Königs mit dir übereinstimmt, richtig?
Natürlich, definitiv.
Wenn man sich all diese Legenden von König Arthur anschaut, er war so ein gütiger König. Jeder verbeugte sich vor ihm, jeder wollte seine Herrschaft. Niemand möchte die Herrschaft von diesem hier, warum nicht?
Ich weiß es nicht. Sehen Sie ihn als Schwächling?
Ich weiß es nicht. Nur weil er freundlich ist? Aber er ist kein Schwächling.
Nein.
Nein, nein. Sondern er ist der Befehlshaber der himmlischen Herrscharen.
Ja.
Johannes 19,15, sie aber schrien, fort, fort mit ihm. Kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Er reibt es ihnen wirklich unter die Nase. Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Das ist eine sehr bedauerliche Aussage.
Ja, stimmt. Kannst du dir das vorstellen? Das auserwählte Volk Gottes verwirft ihn als König und wählt sich den Kaiser.
Also wenn man ihn als König annimmt, nimmt man damit eine andere Regierungsform an. Man nimmt seine Herrschaft an. Lass uns doch sicher gehen, dass das die Situation ist. Warum lehnten sie ihn ab? Johannes 11,49. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Sie begriffen, dass ihr System des Regierens vorbei wäre. Sie würden sich nicht länger als diese königliche Macht qualifizieren. Denn jetzt wäre der andere König. Und sie würden untertan sein müssen.
Ja.
Nein, nein, wir wollen einen Sugar Daddy. Wir wollen keinen König. Wir haben selbst die Kontrolle über uns.
Denn wir lieben unsere Position.
Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Nun, das heutige Gesprächsthema geht um eine Einladung. Wozu? Zur Hochzeit des Königs. Verbunden, gewissermaßen verheiratet, in einer sehr engen Einheit mit dem König. Und eine Heirat soll ein Bund auf Lebenszeit sein.
Ja.
Martin, das bedeutet, dass es kein Entrinnen aus diesem Bund gibt. Wenn man es so nimmt, wie es sein sollte.
Ganz genau.
Okay. Johannes 11, Vers 49, einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr erkennt überhaupt nichts. Was wusste er? Er durchschaute das Bild.
Ja, er sah, dass all sein Herrschen, so wie du es gerade gesagt hattest,
die Hierarchie, alles wäre weg.
Es wäre weg, seine Position wäre nichts mehr wert. Er ist der Hohepriester und hier ist der antitypische Hohepriester, der gerade vor ihm steht.
Ja.
Das möchte ich nicht. Raus mit ihm.
Werden wir ihn los. Das heißt, er verstand es.
Oh ja.
Er verstand die Konsequenzen. 1. Timotheus 6,13. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden. Also Martin, wie lange müssen wir diesem neuen König untertan sein?
Für immer.
Für immer. Aber warum sehen wir es jetzt nicht? Warum nicht? Denn zu seiner Zeit wird er es zeigen. Aber im Glaube sollte man es schon erfassen. Wenn er zu seiner Zeit neigen wird, wer der glückselige und alleinige Herrscher sein wird, der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist sein doppelter Titel, als Herrscher und Erlöser. Der allein Unsterblichkeit hat und deshalb ist er der Einzige, der einem ewiges Leben geben kann. An Bedingungen geknüpft, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Also diese Macht wird die Königherrschaft übernehmen, ob es einem gefällt oder nicht. Zunichte, zunichte und ein finales Zunichte. Können wir also Folgendes sagen? Die religiösen Führer waren dazu da, um in geistlichen Dingen Führung zu vermitteln. Der König war dazu da, um in zeitlichen Dingen zu herrschen. Aber beim Messias hat man beides. Einen König zu akzeptieren bedeutet, die Regierung zu akzeptieren, die Gesetze und Ordnungen und sich dabei seiner Autorität zu unterwerfen. Das bedeutet, dass die eigene Autorität weg ist. Man hat sie abgetreten und sie ihm übergeben.
Ja.
Eine schwierige Entscheidung.
Genau deswegen ringt die Welt so sehr damit.
Gibt es Menschen auf der Welt, die sich weigern, ihre Macht abzugeben?
Oh ja, viele.
Die meisten, stimmt's?
Die meisten. Das mit Sicherheit. Mir fallen da einige aktuelle Spitzenpolitiker von Ländern ein,
die ihre Macht nicht abgeben wollen. Auch wenn sie zu Schutt zerbombt werden, werden sie sie nicht aufgeben. In Matthäus Kapitel 15 wird der Autoritätskonflikt angesprochen. Es werden auch die Konsequenzen dessen angesprochen, sich für die eigene über Gottes Autorität zu entscheiden. Zuerst einmal gibt es einen Konflikt zwischen der Tradition und den Geboten Gottes oder einen Konflikt zwischen einem "So spricht der Herr" und einem "So spricht ein Mensch". Das ist ein Konflikt. Zweitens, die Auswirkung der Tradition auf die Herzensumwandlung wird angesprochen, da die Tradition das Gewissen zum Schweigen bringt und die Stimme des Heiligen Geistes durch Rituale ersetzt, welche die Menschheit in einem falschen Gefühl der Sicherheit wiegt. Kannst du dem zustimmen?
Zu 100%, besonders wenn ich an die katholische Kirche denke, wo die Liturgie wichtiger als das tatsächliche Wort ist.
Richtig, das stimmt. Und drittens, sobald die Tradition einmal Gehorsam und ein Festhalten an einem "So spricht der Herr" ersetzt hat, wird der Zustand hoffnungslos und geistliche Blindheit folgt, was unheilbar ist. Das macht die Spiritualität des Ignatius mit einem. Sie ersetzt den Glauben mit Kultrequisiten.
Ja, ja, und mit Gefühlen.
Und mit Gefühlen. Schließlich kommt man an einem Punkt, an dem man sagt, lasst sie allein. Wie sagt der Herr? Ephraim hat sich mit Götzen verbunden. Lasst ihn gehen. Es wird immer schlimmer und schließlich verliert es alles Urteilsvermögen und wird zu einer Behausung von Dämonen. Da befanden sich die Juden. Sie hatten die Religion so ritualisiert und diese zu einer erlösungsrelevanten Qualität gemacht, dass es für sie keine Hoffnung mehr gab. Das ganze System musste weggefegt werden. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Stehen sich hier zwei Sammlungen an Regularien und Gesetzen gegenüber?
Ja, man hat die Tradition der Alten und die Gesetze Gottes.
Das eine ist eine Form, das andere adressiert das Herz.
Genau. Warum muss man alles waschen? Weil man es reinigen muss.
Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Eine ziemlich scharfe Antwort. Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte. Der braucht auch seinem Vater oder seiner Mutter nicht mehr zu ehren. Ursprünglich hieß es damals, ihr sollt euch wirklich um eure betagten Eltern kümmern und für sie sorgen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass es damals keine Seniorenheime gab, in denen man sich um dich kümmerte. Vom Staat bekam man keine Rente zum Lebensunterhalt. Das war die Aufgabe der Kinder.
Ja.
Aber wenn man das Geld, womit man das machen sollte, dem Tempel gab, das heißt den Pharisäern, dann war man von seinen Verpflichtungen befreit, was ein Brechen der Gebote Gottes war.
Natürlich.
Nun, Martin, was war mit Martin Luther, als er ins Kloster ging? War er da auch von seinen Verpflichtungen, sich um seine Eltern zu kümmern, befreit, weil er sich jetzt der Kirche angeschlossen hatte und ihnen diente?
Ja, dann schon,
ja.
Weil er es gar nicht mehr tun konnte.
Genau das Gleiche. Die katholische Kirche machte genau das Gleiche. Genau das Gleiche.
Oh, sie machen das heute noch.
Und so heißt es ziemlich deutlich, und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Und im Grunde sagt er ihnen, ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Sie wollen einen Messias, aber keinen König. Sie wollen einen Messias, aber sie wollen keinen König. Jesus aber sprach, seid denn auch ihr noch unverständig? Hier spricht er zu den Jüngern. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Spricht er jetzt über Essen oder über Tradition?
Das Problem ist, dass die meisten modernen Übersetzungen das mit Erklärung so gebrauchen, dass hier von Essen gesprochen wird.
Anders gesagt, sind sie wirklich ignorant, worum es hier geht.
Wenn ich mich nicht irre, steht hier in einigen Bibeln sogar in Klammern, daher erklärte Jesus alle Speisen für rein.
Die NIV. Ein totales Fehlurteil. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Geht es thematisch also um Speisen oder um Geistliches?
Spiritualität.
Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Steht das alles in den 10 Geboten?
Ja.
Wie steht's mit Mord? Ehebruch, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerungen. Sind das nicht die 10 Gebote?
Ja, die 10 Gebote. Und das sollte einem zeigen, hier geht es nicht um Essen, sondern um Charakter. Alles, was ihr macht.
Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Und es ist interessant, dass Jesus unmittelbar nach dieser Auseinandersetzung zu einer kanaanitischen Frau geht.
Ja, er wollte etwas zeigen, denn auch das wurde als Verunreinigung angesehen.
Richtig. Von ihnen wurde das als Verunreinigung angesehen, aber Jesus sagte im Grunde, also euer Haus ist wüst.
Genau.
Ephraim hat sich zu den Götzenbildern gestellt. Ich werde ihn gehen lassen. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaänische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Martin, überleg mal, du Sohn Davids. War David ein König?
Ja.
Macht ihn das zum Erben der Herrschaft?
Genau, hundertprozentig, ja.
Die Juden wollten keinen König. Hier ist eine kanaanitische Frau. Eine Frau steht symbolisch für eine Kirche.
Ja.
Hier heißt es, okay, wir akzeptieren dich als König, Sohn Davids.
Wow.
Meine Tochter ist schlimm besessen. Stell dir das vor. Eine kanaanitische Frau, die Schlimmste vom Schlimmsten, hatte mehr Urteilsvermögen als die Israeliten. Eine anschauliche Lektion für die Jünger. Sie hatten nur Brotkrumen vom Tisch des Meisters wegen ihrer Gleichgültigkeit. Sie sollten vom Meister der Meister gespeist werden. Er selbst kam. Nun gut, Martin, lass uns von dort aus zur Endzeitverschwörung springen. Wir sind noch gar nicht zur Hochzeit gekommen.
Nein.
Wir bauen zur Hochzeit hin auf. Entspann dich, wir werden noch dazu kommen.
Das werden wir.
Offenbarung 17, Vers 11. Da gibt es ein Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte, und es ist einer von den Sieben, und es läuft ins Verderben. Wir haben uns damit öfters prophetisch befasst. Und dann gibt es die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Also das ist, wenn das geistliche Schwert der katholischen Kirche erneut über das weltliche Schwert der Könige herrschen wird.
Wir befinden uns auf dem Weg dorthin.
Ja, wir sind schon unterwegs dorthin. Diese haben einen einmütigen Sinn. Also sogar Herodes und Pilatus und die Pharisäer, die Anhänger des Herodes und die Pharisäer waren sich am Ende in ihrem Urteil alle einig. Und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Wir haben also die gleiche Situation. Und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Sie sind dem König treu. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Wir müssen also diese Herrschaft akzeptieren. Aber nein, sie wollen ein zeitliches Millennium, in dem sie herrschen.
Oder sogar ein Millennium, wo sie ewig herrschen.
Richtig. Als Christus auf diese Erde kam, errichtete er ein Reich, das nicht von dieser Welt war. Aber das Reich war nahe zu uns herbeigekommen, sodass alle, die willig waren, hineindringen konnten. Lukas 10, Vers 8: Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Es gibt also ein Reich. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinem Weinberg einzustellen. Beachte, dass das früh am Morgen ist, Martin.
Ja, okay.
Das ist also der Anfang der Herrschaft des Messias.
Aha.
Wir werden an einem Punkt einen Abend haben, wenn dieser Zeitabschnitt an sein Ende kommt.
Ja.
Bevor Christus kommt, um das buchstäbliche Königtum aufzunehmen. Also hier ist es früh am Morgen. Der Messias ist hier und er spricht zu den Juden. Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Wann begann also das Reich?
Als Johannes der Täufer predigte und sagte: Schaut das Lamm.
Richtig. Herunter mit dem Diadem, und ich werde es dem geben, dem es gehört. Dem Shiloh, dem Messias. Okay. Und jedermann drängt sich seitdem mit Gewalt hinein.
Ja.
Man kann also Teil dieses Reiches werden durch den Glauben.
Ja, und indem man die Regeln akzeptiert.
Ganz genau. Indem man den Erlösungsplan annimmt und sich der Herrschaft unterwirft.
Ja.
Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Also nicht ein einziges Strichlein des Gesetzes wird fallen, das wird ausgeführt werden. Und die 10 Gebote sind Teil des Gesetzes.
So ist es, das Gesetz des Reiches steht fest.
Nun, was geschah, als sie anfing, das zu predigen? Die Jünger wurden um seines Namens willen verfolgt. Kann das Gleiche wieder passieren?
Das wird es. Es ist so verheißen.
Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Warum hatten sie ihn abgelehnt und verworfen?
Weil er ein König ist.
Sie wollten keinen König, stimmt's? Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Hier hat man wieder beides, den Herrscher und die Erlösung. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die
ihm gehorchen. Halte dich an die Regeln.
Man hat also einen König.
Ja.
Als sie das aber hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Verkündige derartiges Zeug nicht. Wir haben unsere eigenen Regeln.
Ja. Es läuft manchmal einfach so. Wir haben das so oft gehört. Ihr werdet dieses und jenes nicht sagen. Auf wen soll man hören?
Genau, auf wen wird man hören?
Auf den König oder auf sie?
Lass uns sicher gehen. Die Herrscher und die Könige stellten sich gegen ihn auf. Apostelgeschichte 4, 26. Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Sie alle.
Wow.
Also Martin, können wir am Ende erwarten, dass die Herrscher der Erde, also die, die keine Christen sind, und sogar diejenigen, die sich selbst Christen nennen, sich gegen ihn aufstellen werden?
Definitiv.
Warum? Es geht um das Königtum, stimmt's?
Ja,
er kommt, um zu herrschen. Wie es damals war, wird es jetzt sein. Offenbarung 19. Und ich sah das Tier, das die Macht und all die Ehrungen erhalten hatte, und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Herr. Das Gleiche wird am Ende wieder geschehen.
Es wiederholt sich, eine Wiederholung.
Ganz genau. Also jetzt sind wir endlich für die Hochzeit bereit. Wir haben gesehen, was damals geschah. Eine allumfassende Ablehnung, außer von jenen, die sich in dieses Reich hineindrängten. Wir werden eine allumfassende Ablehnung haben, außer bei denen, die die Einladung annehmen.
Ja, wow.
Es gab zwei Einladungen zur Hochzeit. Die Leute verwechseln sie oft und denken, dass es die Wiederholung der gleichen Geschichte ist, was nicht stimmt. Also in Offenbarung haben wir das Hochzeitsmahl, im Gegensatz zu einem Dinner. Welches haben wir in Offenbarung? Hier haben wir das englische Supper, doch vorher hatten wir das Dinner. Schauen wir uns das genauer an. Offenbarung 19, das ist das Ende. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl, englisch Supper, des Lammes berufen sind. Das ist am Ende der christlichen Phase.
Ja, in Offenbarung.
Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Als die Juden den Messias ablehnten, ging der Aufruf zur Anbetung Christi an die Heiden, stimmt's? Es war passend, dass die erste Einladung an die Juden gehen sollte. Geht zuerst zu den verlorenen Schafen Israels, die das von Gott erwählte Volk waren, um ihn zu jener Zeit zu repräsentieren. Johannes 4, Vers 22. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Also die Juden waren Gottes Volk, um der Welt den Messias zu präsentieren.
Ja.
Den kommenden Erlöser, den König.
Ja.
Sie lehnten Gott als König ab. Sie wollten einen irdischen König.
Weißt du, sie machten alles andere, vollzogen die Rituale, das Lammschlachten, all diese anderen Dinge. Aber als es dazu kam, dass er der König sein sollte?
Nein, kein Interesse. Gut, Matthäus 10, Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, obwohl Jesus erst in einigen davon war.
Ja, ja.
Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.
Das sei euer Fokus.
Darauf legt den Fokus. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Wie lange sollte das sein? Bis zum Ende der
Prophezeiung von den 70 Wochen.
Ja, bis zur Steinigung von Stephanus.
Ja, also die 3,5 Jahre nach Jesu Kreuzigung.
Dann war die Gnadenzeit für die Juden als Nation vorbei. Stimmt's? Wie es den Stämmen des Nordreiches ergangen war, als die Assyrer übernahmen und sagten, es ist vorbei. Als diese Zeit kam und Stephanus gesteinigt worden war, heißt es, da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch, also den Juden, musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Also hier ging das Evangelium an die Heiden und die Zeit der Juden als Nationen endete. Nicht für die Einzelpersonen, denn sie kamen heraus.
Ja, und sie können ins Reich hineindrängen.
Richtig, sie kamen auch scharenweise an Pfingsten. Lass uns die erste Einladung zur Hochzeit ansehen. Und diese Einladung geht an die Juden.
Es ist wichtig, dass die Leute das verstehen. Denn wenn man das verwechselt, denkt man, okay, aber die Juden haben immer noch
eine Rolle zu spielen.
Ja, sie spielen noch eine Rolle.
Aber sie haben keine Rolle mehr zu spielen. Was wir jetzt haben, ist ein freimaurerisches Konstrukt, das nichts mit der Bibel zu tun hat. Das ist Fake. Der Ruf an die Juden, den Messias als Bräutigam und König anzunehmen, ist ein Ruf zum Dinner. Die Bibel nennt es einen Ruf zum Dinner, nicht zum Supper. Lass es uns in Matthäus 22 lesen. Das Reich der Himmel gleicht einem König,
ja,
der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Über wen spricht er hier? Er spricht über die jüdische Nation.
Über die Juden. Jetzt schickte der König seinen Sohn für die Hochzeit und lud ein.
Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit, Englisch Dinner, habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Also der Tisch war gedeckt, richtig?
Ja.
Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin. Der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Nun, was bedeutet dieses Wort Dinner? Nun, da gehen wir doch zu den Konkordanzen und schauen uns das an. Das erste Essen, das man vor der Arbeit früh am Morgen einnimmt. Die Tatsache, dass die Wortbedeutung sich geändert hat, ist irrelevant. Man muss sich anschauen, was es in der Bibel bedeutet. Was bedeutet es im Original? Das ist also das Frühstück. Das ist die erste Mahlzeit des Tages. Also Jesus lud bei seinen ersten Kommen zuerst die Juden ein. Es war passend, dass der Ruf zuerst an sie gehen sollte.
Ja, natürlich.
Denn sie sollten die Repräsentanten sein. Der spätere Sprachgebrauch des Wortes Dinner.
Das ist heute das Abendessen.
Okay, da gab es einen ersten Ruf zum Frühstück, früh am Morgen. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Gebrauchte Gott die römische Armee, um das für ihn zu tun?
70 nach Christus fand die Zerstörung von Jerusalem statt.
Richtig. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Es musste zuerst euch gepredigt werden, sagte Paulus. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Also jetzt wendet sich die christliche Kirche an die Heiden. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Nun, diese Straßen erstreckten sich von den Städten hin zu anderen Orten.
Ja, das ist draußen.
Lasst uns von Jerusalem weggehen, weg von den Juden. Gehen wir doch und sammeln die anderen. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Das heißt also, dass man Christus und seine Gerechtigkeit annehmen musste, um dran teilzunehmen. Doch man musste ihn auch als König annehmen.
Das ist also ein Gewand der Gerechtigkeit.
Richtig, das Kleid der Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Man muss die Gerechtigkeit Christi annehmen.
Er kam also dorthin,
in seiner eigenen Gerechtigkeit.
Werke, vielleicht gute Taten.
Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Gut, hier geht es also um die Einladung zur Hochzeit an die Heiden. Und die Kirche bestand jetzt aus den Juden, die dem Ruf gefolgt waren, und aus den neu dazugekommenen Heiden. Und das wurde die christliche Kirche.
Ja.
Jetzt besteht die christliche Kirche seit fast 2000 Jahren. Okay, sollte es an deren Ende nicht eine Einladung zur Hochzeit geben, um den kommenden König anzunehmen?
Ja.
Können wir sagen, dass der König seine Armeen, die Römer, sandte, um die Stadt Jerusalem zu vernichten?
Ja.
Genau das geschah. Die Juden waren die Hüter der Aussprüche Gottes gewesen. Sie waren diejenigen, die das Kommen des Messias, des Königs der Juden, verkündigen sollten. Aber sie scheiterten kläglich, denn sie wollten ein irdisches Reich errichten, worin sie die Kontrolle hätten. Und sie wandten die Prophezeiungen und Typus und Schatten falsch an und missachteten deren eigentlichen Wesensgehalt. Würdest du mit dieser Aussage übereinstimmen?
Ja, hundertprozentig. Das geschah genauso. Deshalb wurde es ihnen wüst zurückgelassen und Jerusalem wurde zerstört.
Und deshalb konnte Kaiaphas sagen, dass es für uns besser ist, dass dieser Mensch für das Volk stirbt, als dass wir unsere Herrschaft aufgeben.
Nun, sie versuchten es und schlussendlich verloren sie sogar noch mehr.
Sie verloren sogar noch mehr, aber so ist die menschliche Natur. Nun, Römer 9, Vers 24. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Also die Kirche bestand jetzt aus bekehrten Juden und Heiden.
Und Gentiles.
Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also diese Einladung zur Hochzeit war eine Einladung zum Dinner. Und das ist laut der Konkordanz das Frühstück. Eine Einladung an die Juden, um Jesus als Messias anzunehmen. Messias bedeutet der Gesalbte, der König der Juden. Um seine Gerechtigkeit im Glauben anzunehmen, die Versöhnung des Lammes Gottes, das ihre Sünde hinwegnimmt. Sie mussten das hochzeitliche Gewand annehmen. Sie weigerten sich.
Sie hätten es nicht einmal kaufen müssen oder so etwas. Sie hätten es einfach annehmen müssen.
Richtig. Also ging das Evangelium an die Heiden und die christliche Kirche, welche sowohl aus Juden wie Heiden bestand, umfasste das geistliche Israel Gottes, das ab jetzt der Welt die frohe Botschaft verkündigen sollte. Für die nächsten fast 2000 Jahre. Jetzt kommt meine Frage an dich, Martin, und jeden anderen da draußen. Würde die christliche Kirche besser fahren, als die Juden es in ihrer langen Geschichte taten, oder würden sie diese nachahmen und darauf abzielen, das Reich für sich selbst zu errichten? Oder würden sie ihre Hoffnung auf den kommenden König setzen und geduldig auf die gesegnete Hoffnung warten?
Leider nicht.
Nein, diesen Weg werden sie nicht einschlagen, stimmt's? Sie werden den gleichen Weg einschlagen.
Ja, ganz genau.
Wir haben das jetzt gesehen, denn das Tier und alle werden diesen Weg verfolgen, richtig? Also Martin, zu irgendeinem Zeitpunkt muss eine zweite Einladung kommen. Okay, schauen wir uns diese zweite Einladung an. Sie ist in Lukas festgehalten. Es ist auch eine Einladung zu einem Hochzeitsmahl, aber diesmal eine Einladung zum Supper.
Ja.
Das ist also am Ende des christlichen Zeitalters. Offenbarung 19,19. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Hier steht Supper. Das ist nicht die gleiche Mahlzeit.
Nein.
Das andere war ein Frühstück. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Supper ist die letzte Mahlzeit des Tages und sollte nicht mit dem Dinner, dem Frühstück bei Matthäus, verwechselt werden. Diese Abendmahlzeit, Supper, ist das gleiche wie der Ruf des ersten Engels an die Kirchen. Er ging zuerst an die Geladenen, die Kirchen, die Christus annahm. So wie es notwendig gewesen war, zuerst den Juden zu verkünden, weil sie ja die Repräsentanten sein sollten.
So ist es.
Geht die letzte Botschaft an die Kirchen. Es war notwendig, dass wir sie euch verkündigen. Der König kommt.
Ja.
Wollt ihr ihn?
Nein.
Nein. Wir wollen herrschen. Und sie lehnten es genauso ab, wie die Juden den Ruf zum Dinner abgelehnt hatten. Lass uns auf Nummer sicher gehen. Lukas 14, die Verse 16, 24. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Abendmahl. Hier steht Supper, das ist nicht die gleiche Mahlzeit.
Nein, das ist es nicht. Es ist also nicht das gleiche Ereignis.
Nein, und lud viele dazu ein. Achten wir darauf, das hier verwendete Wort ist ein anderes griechisches Wort, Deipnon, was Supper, Abendmahlzeit bedeutet, was am Abend gehalten wird. Einmal zu Anfang des christlichen Zeitalters und dann am Ende des christlichen Zeitalters. Wird für das Fest des Messias gebraucht und symbolisiert Errettung im Reich. Es ist ein Mahl, das am Abend eingenommen wird. Eine andere Mahlzeit. Die NIV sagt, dass sie zu einem Bankett berufen waren.
Nein.
Das ist es nicht.
Nein, denn dann
geht das verloren.
Es verneint den ganzen Plan.
Der ganze Plan ist weg. Man weiß es nicht wirklich. The Bible in Basic, Englisch, zu einem großen Festmahl. Da könnte man denken, dass es einfach eine Wiederholung dessen ist, was in Matthäus gesagt wurde.
Stimmt.
Nein, so ist es nicht. Andere Übersetzungen sagen, wie die Schlachter, mal Luther und die alte Elberfelder sagen, Abendmahl, was richtig ist, die Abendmahlzeit. Okay, man kann das also in den verschiedenen Übersetzungen verlieren. Die King James ist sehr akkurat. Auf Englisch bekommt man das nur in der King James richtig.
Und das macht so einen Unterschied, sobald man begreift, was der Unterschied zwischen beiden Einladungen ist.
Richtig. Lass uns zu Lukas gehen und diese Einladung lesen. Es ist ziemlich ähnlich.
Aber es wird ziemlich ähnlich sein, denn es ist die gleiche...
Die Einladung ist gleich.
Einfach zu einer anderen Zeit.
Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. Das ist noch ein wenig eindringlicher. Alles ist schon bereit.
Alles ist jetzt bereit, kommt.
Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen.
Wow.
Es ist das Gleiche.
Wir wollen nicht.
Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich habe einen neuen Traktor, einen John Deere.
Ja, ich habe ihn gerade bekommen.
Mann, der ist stärker als 5 Ochsen. Ich werde ihn ausprobieren. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt. Von welcher Stadt spricht er hier? Von Jerusalem?
Jerusalem ist vorbei.
Also spricht er hier vom antitypischen Jerusalem.
Aha.
Geh und finde Menschen in der Kirche, die mich als König annehmen werden.
Die Einladung ging an alle.
Sie ging an die christlichen Kirchen. Geht und findet sie in der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Nun, Martin, diese befinden sich in der Stadt Gottes, im Grunde in der Kirche. Wer machte sie zu Armen, Krüppeln, Lahmen und Blinden?
Die Kirche machte sie dazu.
Die Kirche machte sie blind und lahm und verkrüppelt.
Durch ihre Tradition.
Und durch ihre Lehren, mit ihrer Unsterblichkeit der Seele. Und ihrer ewig brennenden Hölle und ihrer Prädestination.
Ja, und ihrer Erwartung eines Reiches auf Erden.
Und ihrer Erwartung eines Reiches auf Erden und der Selbstgefälligkeit. Womit sie durch ihre unbiblischen Traditionen anstelle des göttlichen Worts jeden zerstörten, genau wie deren Glauben an Gott. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen. Ich habe es so gemacht, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Es waren nicht genug in der Kirche. Wo wird er also schauen, Martin? Wird er also unter den anderen suchen, die nicht Teil der Kirche sind?
Ja, genau wie es beim ersten Mal gemacht wurde.
Wir werden also zu den Moslems gehen. Wir werden zu denen gehen, die ihre Ahnen verehren. Wir werden zu den Schiiten gehen. Wir werden zu den Atheisten gehen. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Was jetzt? Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune. Jetzt gehen wir aus der christlichen Kirche heraus und an die Zäune. Im Englischen Hecken, Martin, normalerweise sind Hecken voller Dornen, sodass man am Ende feststeckt.
Ja, ja.
Festgehalten und gefangen in allen möglichen Lehren. Und nötige sie, hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, genau wie bei den Juden,
diese Kirchen,
mein Mahl schmecken wird.
Wenn sie an diesen Lehren festhalten,
dann werden sie es nicht haben. Können wir also sagen, dass diese Einladung der gleiche Ruf ist, der an die Juden erging, um ihren Messias anzunehmen, den Gesalbten, den König, als ihren Herrscher anzunehmen? Aber dieses Mal wendet er sich an die christlichen Kirchen, denn es ist am Ende des christlichen Zeitalters. Sie hatten behauptet, Jesus als ihren Messias, ihren Fürsprecher und Erlöser angenommen zu haben. Würden sie ihn auch als ihren König willkommen heißen, um sein Reich zu errichten und über sie als treue Untertanen zu herrschen? Martin, jetzt wäre meine nächste Frage. Die erste Einladung an die Juden ist hinausgegangen, richtig?
Ja.
Dann gab es Pfingsten, was ein großer Ruf an sie war, herauszukommen. Sie hatten die Gelegenheit. Wann ging diese Einladung an die Kirchen hinaus? Gab es eine solche Einladung?
Definitiv.
Warten wir noch darauf oder ist sie schon angekommen?
Sie ist schon gekommen.
Da müssen wir auf Nummer sicher gehen.
Definitiv.
War es nicht am Ende der 2300 Abende und Morgen, dass die erste Engelsbotschaft erklang?
Ja.
Die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat. Reagierten sie nicht auf die gleiche Weise wie die Juden, als der Mitternachtsruf in die Welt hinausging?
Ja, da geht es jetzt um die Kirchen, an die diese Botschaft erging.
Richtig. Behandelten sie die Verkündiger dieser Botschaft nicht genauso gehässig und jagten sie aus ihren Kirchen hinaus?
Ja.
Behandelten sie sie gehässig? Fielen sie nicht und wurde ihnen ihr Haus nicht ebenso wüst gelassen wie das Haus Israels? Sagt die Bibel nicht, dass sie in Wirklichkeit eine Behausung der Dämonen wurden?
Das ist sehr traurig.
Ist es nicht genauso wie das Haus Israels?
Jesus ging aus dem Heiligen hinaus ins Allerheiligste und sie steckten im Heiligen fest.
Richtig. Wurde ihr Haus nicht zu einer Behausung der Dämonen und jedes unreinen und verhassten Vogels? Euer Haus wird euch wüst zurückgelassen. Wir haben eine Wiederholung. Wann ging die Botschaft hinaus?
1843 bis 1844.
Okay. Martin, die Miller-Bewegung. Man muss sich diese Zeit vorstellen. Denn die große Erweckung fand statt. Finney lehrte, er lehrte ein Millennium. Die Kirche wird herrschen, wie es die Pharisäer sagten. Und jetzt kommt Miller und sagt, sorry Leute, das wird so nicht passieren. Der König kommt. Ihr müsst ihn als euren Herrscher annehmen.
Das wurde den Kirchen gesagt. Euer König kommt.
Er sagte ihnen nie, ändert eure Denomination oder dergleichen. Er ging zu allen Kirchen. Er ging zu den Baptisten, er ging zu den Methodisten, er ging zu den Kongregationalisten. Er ging zu allen Kirchen, stimmt's?
Ja.
Und da waren sie zu Tausenden in den verschiedenen Kirchen und bekamen so diese Einladung. Genau dasselbe, wie es zur Zeit Jesu bei den Juden geschehen war und die Jünger dies predigten. Also die Miller-Bewegung sagte, sorry Leute, der König kommt vor dem Millennium und er wird herrschen. Sie lehrten, nein, es ist eine Herrschaft während des Millenniums und die Kirche wird herrschen. Leute, es ist besser, dass ihr den Mund haltet, ansonsten verlieren wir unsere Position.
Genau dasselbe.
Passierte das nicht so?
Ha, genau.
Martin, lass uns dieses Fest der Posaunen anschauen. Das ist die Vorankündigung des kommenden Gerichts. In 3. Mose 23, ab Vers 23 lesen wir, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, im 7. Monat, am 1. des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heiligen Versammlung. Das ist das Fest der Posaunen. Ihr sollt keine Werksarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Okay. Wann war das? Am ersten Tag des Monats.
Ja, des 7. Monats.
Dann der große Versöhnungstag. Kapitel 23, ab Vers 26. Und der Herr redete zu Mose und sprach, am 10. Tag, in diesem 7. Monat, also das ist 10 Tage später,
ja,
ist der Versöhnungstag. Der soll euch eine heilige Versammlung sein. Und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Nun, wie war das bei den Milleriten, als sie verkündigten, verstanden sie später, dass es thematisch um den großen Versöhnungstag ging?
Ja.
Und nicht um das Kommen Christi, um die Erde zu reinigen, sondern um das Heiligtum von der Verunreinigung zu reinigen, was am großen Versöhnungstag geschah, richtig?
Ja, das Entfernen.
Also das war am 10. Tag des 7. Monats. Und ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Seele, die sich an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Und die Seele, die an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, die will ich vertilgen mitten aus ihrem Volk. Martin, das ist sehr interessant. Was Werke und Vernichtung angeht, ist es genau das gleiche wie beim Kleid der Gerechtigkeit. Ich kann meine Gerechtigkeit nicht erarbeiten.
Ja, ich verstehe.
Ich muss das Kleid der Gerechtigkeit annehmen. Also bei der Einladung zur Hochzeit muss man das hochzeitliche Gewand anhaben.
Man muss das Gewand annehmen.
Richtig. Es gibt keine Werke, die man verrichten kann, um sie zu erlangen. Es ist so wunderschön. Freund, warum hast du dieses Gewand nicht an, richtig? Etwas verschleiert haben wir hier die gleiche Geschichte.
Es ist wunderschön. Also deshalb sagte Gott, dass es im Grunde wie ein Sabbat für euch sein
soll.
Richtig. Ihr arbeitet an ihm nicht, denn ihr nehmt das an, was er getan hat.
Seine Gerechtigkeit. Wenn ihr also irgendeine Arbeit verrichtet, ihr könnt diese Erlösung nicht erarbeiten. Und die Seele, die an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, die will ich vertilgen mitten aus ihrem Volk. Du wirst hinausgeworfen, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Ihr sollt keine Arbeit verrichten. Das ist eine ewig gültige Ordnung für eure künftigen Geschlechter an allen euren Wohnorten. Man kann keine Erlösung durch Werke, Rituale, Tradition oder wie man das auch immer nennen möchte haben.
Nein.
Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Am 9. Tag des Monats am Abend sollt ihr die Feier beginnen und sie soll währen von einem Abend bis zum anderen. Und dann gab es ein Laubhüttenfest. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Man hatte also das Fest des Posaunenblasens. 10 Tage später hatte man den großen Versöhnungstag und 5 Tage später das Laubhüttenfest. Im Grunde gehen wir da nach Hause. Okay, das sind also die letzten Ereignisse.
Und das dauerte 7 Tage lang.
Richtig. Und das Fest des Posaunenblasens war 10 Tage vor dem großen Versöhnungstag.
Wobei man sich auf den großen Versöhnungstag vorbereitete.
Richtig. Damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Also tatsächlich findet hier ein Ereignis statt, das eine spätere größere Realität vorschattet. Also Martin, das Fest der Posaunen ging dem großen Versöhnungstag 10 Tage voraus. Die Miller-Bewegung begann im Jahr 1831. Als der Baptistenprediger William Miller anfing, öffentlich seine Überzeugung zu teilen, die sich auf das Studium biblischer Prophetie gründete, dass Jesus Christi Wiederkunft unmittelbar bevorstand, rund um die Jahre 1843 bis 1844, wie er zuerst sagte. Was später ins Jahr 1844 abgeändert wurde.
Ja.
Also die Botschaft ging an wen? An alle Kirchen. An alle Kirchen, unabhängig von der Denomination. Es gab keinen Aufruf, seiner Denomination zu ändern. Nichts dergleichen.
Yeah.
Der Ruf lautete, Christus kommt, nehmt ihn als König an. Nun, diese Verkündigung nahm erst wirklich Fahrt auf nach dem Zeichen im Himmel, was der Sternenfall war. Und das geschah im Jahr 1833. Und Miller sagte, die Zeit wird im Jahr 1843 erfüllt sein.
In 10 Jahren.
Das sind 10 Jahre, richtig?
Ja.
10 Jahre. 10 Tage, 10 Jahre. Das mag weit hergeholt
sein. Das
passt schon. Aber mit dem Tag-Jahr-Prinzip könnte es schon sein. Wir reiten nicht auf dem Thema herum. Wir kauen das nicht ewig durch. Es ist einfach interessant. Seine Verkündigung fand besonders während der zweiten großen Erweckung großen Anklang und zog Tausende von Nachfolgern an. Was zur großen Enttäuschung führte, als das erwartete Ereignis im Jahr 1844 nicht eintraf. Dann wurde es zu 1844 abgeändert, weil sie erkannten, dass sie die Null mitgezählt hatten und man die Null nicht mitzählen kann. Es ist interessant, dass die Miller-Bewegung erst langsam wuchs und dann in den Kirchen zu einer mächtigen Bewegung anwuchs. Besonders nach dem Zeichen im Himmel, dem Sternfall im Jahr 1833. Also Miller predigte 10 Jahre lang. Und wer übernahm nach Miller? Die Adventbewegung.
So ist es. Und danach? Es ist wirklich sehr wichtig, dass die Leute begreifen, dass sogar die große Enttäuschung vorhergesagt worden war.
Ja, sie war vorhergesagt worden. Aber es ist faszinierend, dass die Miller-Bewegung im Grunde im Jahre 1843 endete.
Ja.
Und dann übernahm die Adventbewegung. Und sie entdeckte den Fehler in den Schlussfolgerungen.
Ja.
Christus sollte nicht kommen, um die Erde bei seinem zweiten Kommen zu reinigen, sondern er kam zur Versöhnung, der antitypische große Versöhnungstag, um das Heiligtum zu reinigen.
Also es bewegt sich chronologisch genau wie die Feste.
Richtig. Und man muss das Kleid der Gerechtigkeit haben. Es durfte keine werkorientierte Religion sein. Miller hatte das Ende der Prophezeiung über die 2300 Jahre im Jahr 1843 vorhergesagt. Und nach diesem Datum distanzierten sich die Kirchen schließlich von der Adventbewegung. Kann das Tag-Jahr-Prinzip bei diesem Zufall eine Rolle spielen? Ich sage vielleicht.
Es würde hier viel Sinn machen, denn wir befinden uns jetzt gegenwärtig immer noch im antitypischen großen Versöhnungstag.
Richtig. Nun, Martin, die Adventbewegung und ihre Anhänger mussten sich von den Lehren der Kirche befreien. Diese verkündigten die Unsterblichkeit, eine ewige Hölle. Sie predigten die monströse Lehre einer willkürlichen Prädestination. Sie verkündigten freie Gnade und Erbarmen ohne Gerechtigkeit. Sie predigten die Abschaffung der Gesetze. Es gab kein Gesetz mehr. Sie predigten die Wirksamkeit der Sakramente, sogar die protestantischen Kirchen. Viele von ihnen behielten einige der Sakramente, genau genommen 2, während die katholische Kirche 7 Sakramente predigte, ein Mittel zur Erlösung. So etwas gibt es nicht. Einige protestantische Kirchen, wie etwa die Methodisten, verkündigten, dass die Ordnungen, aber keine Sakramente seien. Aber die Lutheraner hielten immer noch an Sakramenten fest. Sie mussten etwas über die 2 Abteilungen des Heiligtums lernen. Ebenso brauchten sie ein richtiges Verständnis von der Wiederherstellung, während und nach dem Millennium, von der Auferstehung, der Verwandlung der Gerechten und der Bestrafung der Gottlosen. Über all diese Dinge herrschte bei ihnen Verwirrung, Martin. Alles in der Schrift und nichts davon in Glaubensbekenntnissen. Denk einmal einen Moment darüber nach, was für ein Chaos der Teufel und seine Opfer in die Kirchen eingeführt hatten. Nicht mehr zu reparierende Systeme, die aufgegeben werden mussten, weil sie nicht von ihren Irrtümern gereinigt werden konnten. Babylon hatte den Punkt ohne Wiederkehr erreicht. Die Juden hatten einen Punkt ohne Wiederkehr erreicht. Der antitypische Stephanus war gesteinigt worden. Es ist kein Platz für neuen Wein in alten Schläuchen. Es musste eine Erneuerung des Denkens geschehen. Neuer Wein brauchte neue Schläuche. Es war notwendig, dass die Botschaft vom kommenden Messias den Kirchen verkündigt worden war. Aber nachdem wir sehen, dass ihr sie abgelehnt habt, rufen wir die Leute jetzt aus Babylon heraus.
So ist es. Genau genommen wurden sie da zu Babylon.
Ja.
Denn sie waren die Reformation gewesen und all diese Kirchen nahmen dort ihren Anfang.
Also sofort nach diesem Ereignis hat man die 2. Engelsbotschaft, die sagt, gefallen, gefallen ist Babylon. Gleich 2-mal. Weil die katholische Kirche schon gefallen war.
Buchstäblich.
Aber jetzt waren auch die Protestanten gefallen. Was lehnten sie ab? Den kommenden König für das Millennium?
Ja, so ist es.
Sie wollten herrschen.
Und deshalb hielten sie weiter an ihren Glaubensbekenntnissen und Lehren fest.
Richtig. Also wenn Glaubenssätze mit der Wahrheit kollidieren, dann hat man ein Problem, stimmt's? Die protestantische Reformation hatte sich von vielen päpstlichen Irrtümern freigemacht, aber nicht von allen.
Nein.
Sie behielten nicht nur viele. Sie behielten nicht nur viele, sondern sie fügten noch viele eigene dazu. Allerlei verwirrte Ideen. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Man muss ihn in der Bibel finden. Findet man die Unsterblichkeit der Seele in der Bibel?
Nein.
Nein.
sondern das genaue Gegenteil.
Findet man die Herrschaft der Kirche während des Millenniums in der Bibel?
Nein.
Nein. Nein, in der Bibel findet man die Herrschaft Christi. Findet man in der Bibel eine Abschaffung des Gesetzes?
Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Ich sehe nicht, wo er sie hier abschafft.
Ganz genau. Und ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Also warum stehen all diese Lehren in den Glaubenssätzen? Im Jahr 1438 wurden die sieben Sakramente, Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, letzte Ölung, Weihe und Ehe zum ersten Mal vom Konzil von Florenz beschlossen, obwohl sie schon zuvor gelehrt worden waren. Also jetzt wird es zum Glaubenssatz. Nichts davon ist wahr.
Nein.
Das sind Ordnungen. Man kann dadurch nicht gerettet werden. Im katholischen Denken ist ein Sakrament ein Mittel zur Erlösung.
Sicher.
Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Also die Kirchen hatten die Botschaft erhalten, aber sie lehnten sie ab. Und so warfen sie die Leute aus den Kirchen hinaus und sagten, warum wollt ihr, dass der Herr kommt, um arme kleine Sünder zu bestrafen? Wir wollen ihn nicht als König.
Wow.
Wir wollen herrschen.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Sie warfen sie aus den Kirchen. Genau wie damals, ihr hört jetzt auf, in diesem Namen zu predigen. Ihr werdet aufhören zu predigen, dass Christus als König kommt. Also führen sie Krieg gegen jene, welche die Gebote Gottes befolgen. Das heißt, die ihn als König aufstellen. Und das Zeugnis Jesu Christi haben. Sie akzeptieren ihn als Messias und glauben seinem Wort. Also warum lehnten die Kirchen im Allgemeinen die Botschaft der Wiederkunft Christi vor dem Millennium ab, um sein Reich aufzurichten? Warum taten sie das? Vielleicht deshalb, weil sie voreingenommene Vorstellungen von einem zeitlichen Millennium hatten, worin die Kirche die Nation beherrschen sollte.
Ja, definitiv.
Diskutierten wir das nicht mit Wilson und anderen?
So ist es. Sie wollen, sie glauben das. Die christlichen Nationalisten glauben, dass sie herrschen werden.
Genau. Ist das nicht der gleiche Streitpunkt, der die Juden dazu brachte, Christus und sein Reich abzulehnen?
Hundertprozentig.
Als die Juden als Nation Christus als König ablehnten, fielen sie da nicht und wurde ihr Haus damals nicht wüst?
Ja.
Würde das Gleiche nicht für die christlichen Kirchen gelten, wenn sie dasselbe taten?
Hundertprozentig.
Ist Gott fair?
Immer.
Zwei Einladungen zur Hochzeit.
Ja.
Eine ging an die Juden zu Beginn seines Dienstes, eine an die Kirchen. Beide lehnten sie ab.
Und wie viel Prophetieerfüllung hat man hier? Denn sie als Protestanten wurden zu einem falschen Propheten.
Martin, kannst du sehen, wie einem einfach, indem man ein Wort in der Bibel entfernt oder ändert, all das entgeht?
Man verpasst alles davon.
Indem man das abendliche Mahl, Englisch Supper, zu einer Mahlzeit oder einem Festmahl verwandelt.
Wer anderes als der Feind könnte dahinter stecken?
Sicherlich steckt der Feind dahinter. Also was ist die Konsequenz? Der nächste Engel sagt, gefallen, gefallen ist Babylon. Wir besprachen das schon, richtig? Sie ist gefallen, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. All diese falschen Lehren. Offenbarung 18,2. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden. Sie ist wüst geworden. Was sagt die Bibel? Wenn man das Haus fegt und sauber macht und es nicht mit der Wahrheit füllt, was passiert dann?
7 mal 7 kommen zurück.
7-mal schlimmer als zuvor.
Ja.
Ja, und so ist es ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden, wo sie eine Erlösung ohne Gesetz verkündigen.
Ach.
Wo verkündigt wird, dass der Heilige Geist einen erfüllen und zum Zeichen dafür werden wird und so weiter.
Und sie machen sich sogar selbst zu Göttern.
Richtig, sie gehen dabei sogar so weit. Nun Martin, die zweite Botschaft trennte ein Volk, das bis zum Ende der Zeit mit der Wahrheit vorangehen würde. Also wo predigen sie? Sie predigen in der Stadt, wie bei den Juden. Und an den Landstraßen und Zäunen oder Hecken.
Ja, überall. Sie stehen auf der Mauer.
Sie predigen jedem. Stellen wir doch eine Frage. Ist Gott um jeden besorgt? Starb er nicht für jeden?
Ja, für jeden.
Also, wenn du in eine Voodoo-Kultur hineingeboren wärst, Hätte Gott da nicht Erbarmen und würde er nicht versuchen, dich aus dieser Kultur herauszuziehen?
Immer.
Wenn du in eine andere Religion hineingeboren wärst, ob jetzt der Shintoismus oder der Islam oder was auch immer, und es dort keine Erlösung durch den Messias gibt, der dir das Kleid der Gerechtigkeit geben kann. Hätte Gott da nicht Mitleid?
Ja.
Schickt er diesen Leuten nicht Träume und Visionen?
Scharenweise.
Also ist das die Botschaft, die man bringen muss? Okay. Also nachdem diese Botschaft an die Kirchen ging, sie geht immer noch an die Stadt, an die christlichen Kirchen.
Ja, diese Kirchen, diese protestantischen Kirchen, die jetzt zum falschen Propheten wurden, die Botschaft ergeht immer noch an sie.
Ja, sie können sie immer noch annehmen. So wie die Juden immer noch wieder eingepropft werden konnten, können sie eingepropft werden. Aber die Botschaft geht genauso an die Landstraßen und Zäune oder Hecken.
Können wir das nicht sehen? Manchmal nehmen ganze Gemeinden die Wahrheit an und kommen herzu.
Ja, unbedingt. Also der erste Ruf zum abendlichen Mahl erging an die Kirchen. Sie lehnten sie ab. So geht der zweite Ruf an jeden hinaus, der es hören will. Es war notwendig, dass er zuerst an die Kirchen erging. Insbesondere die Verkrüppelten, Lahmen und Blinden, wie ich und du.
Ja, so ist es.
Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt, innerhalb der Kirche, und führe die Armen, die geistlich Armen, und Krüppel, die von den Lehren der Kirche verletzt wurden, und Lahmen, die ihre Kraft verloren, und Blinden, die geistlich Blinden, herein. Nochmals diese Frage, um es einzuschärfen. Wer machte sie geistlich blind?
Die Lehren, die Leiter, die Pastoren.
Machten die Pharisäer zu ihrer Zeit die Leute geistlich blind?
Die Leiter, denn sie klammerten sich gern an ihre Leitungsfunktion.
Nannte Jesus sie blind?
Ja.
Lasse die Blinden führen, damit sie beide in einem Graben fallen. Wer verkrüppelte sie, verletzte sie und machte Körperteile unbrauchbar? Wer machte sie lahm und verkrüppelt? Das waren die Kirchen. Nun zur Stadt. Die Kirchen werden hier eine Stadt genannt, Babylon. Unter dem lauten Ruf wurde sein Volk aus Babylon herausgerufen, das eine Behausung der Dämonen geworden war. Pfingsten rief sein Volk aus einer gefallenen, wüsten jüdischen Ära heraus und Tausende kamen heraus und wurden Christen. Nachfolger von Christus. Genauso beim zweiten Pfingsten. Tausende werden ihre Bande mit Babylon durchtrennen und Siebenten-Tags-Adventisten werden. Ich meine das nicht als Denomination. Ich spreche hier von Siebenten-Tags-Haltern, die an die Wiederkunft Christi als König glauben. Was nun zufällig auch eine Denomination ist.
So ist es. Es gibt nur einen Weg, sich dafür zu qualifizieren, die Siebenten-Tags-Adventisten, denn mit anderen Namen heißen sie die Übrigen.
Richtig.
Und es gibt eine Qualifikation, um Teil davon zu sein, nämlich die Gebote Gottes zu halten und den Glauben Jesu zu haben.
Und das Zeugnis Jesu, was der Geist der Weissagung ist.
So ist es.
Das steht alles sehr deutlich in der Schrift. Also Sardes, was bei den sieben Gemeinden für den Protestantismus steht, würde die Lehre von der Wiederkunft nicht annehmen. Deshalb wird das Kommen des Herrn für sie zu einer Erfahrung wie beim Dieb in der Nacht werden.
Ja. Und es wird sie nichtsahnend als überwältigende Überraschung treffen.
Aber man sollte doch nicht nichtsahnend sein.
Nein.
Offenbarung 3, Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Hier spricht er zu Sardes. Und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst.
Wozu?
Wachsam für die Zeichen der Wiederkunft Christi, der König sein wird, der Herrscher im Universum. So werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Darum predigen sie ihr zeitliches Millennium, wie sie das 1000 Jahre lang verkündigen. Ich habe Neuigkeiten für sie, nichts davon wird passieren.
Kann ich eine Frage stellen? Wenn sich das auf sie bezieht, dass sie nicht die Stunde wissen, bedeutet das vielleicht, die anderen, die wachen, sich der Stunde ein bisschen mehr bewusst sind?
Oh, die Bibel sagt das, lesen wir es doch. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Für wen? Für Sardes.
Ganz genau, für diejenigen, die nicht darauf warten.
Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Also wir wissen aus der Schrift, dass Christus kommen und sein Reich aufrichten wird, Martin.
Und er sagte sogar, schaut auf die Zeichen, deshalb wachet und betet.
Richtig. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Martin, wir können wissen, zu welcher Zeit. Martin, die zweite Einladung zur Hochzeit kam und ging vorüber.
Ja.
Die Verkündigung, dass Babylon gefallen ist, kam sie und ging sie vorüber? Und die Verkündigung, nehmt Gottes Gesetz an und nehmt nicht die Tradition, das Mahlzeichen des Tieres, den falschen Sabbat an. Denn der Sabbat steht für Ruhe. Der Sabbat steht deshalb auch dafür, das Kleid der Gerechtigkeit anzunehmen.
Und die Autorität des Königs.
Und die Autorität des Königs. Das war's. So einfach ist es. Diejenigen, die Frieden und Sicherheit rufen, wie diese Kirchen, werden die Stunde nicht erkennen.
Nein.
Sie werden beten und ihre Arme hin und her schwenken und in Zungen reden und glauben, dass sie bald herrschen werden.
Ja.
Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum, was steht hier?
Geht hinaus.
Geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Achteten die Christen auf den Ruf, herauszukommen? Verließen sie Jerusalem und gingen sie nach Pella?
Ja, nicht einer ging zugrunde.
Deshalb kommt aus Babylon heraus.
Kommt heraus.
Und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Nun, Martin, die verkrüppelten, Lahmen und Blinden verließen ihre Kirchen und Philosophien, mit denen sie zu tun hatten. Wie viele Menschen sitzen in den Kirchen und sagen, irgendetwas stimmt hier nicht?
Genau.
Wie viele? Wegen der beschämenden Behandlung, die sie erfuhren, als sie jene mit der Wahrheit konfrontierten. Wenn man zum Pastor geht und sagt, Entschuldigung, aber heißt es hier nicht, dass wir den siebten Tag halten müssen? Und ist das nicht der Samstag?
Genau.
Dann heißt es, nein, mach dir deshalb keine Gedanken. Und was ist mit der Wiederkunft Christi vor dem Millennium? Entspann dich, wir werden herrschen, keine Sorge. Nun, Martin, die Wahrheit wird dich freimachen. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Können wir deshalb sagen, wenn ihr zu Glaubensbekenntnissen überwechselt, werdet ihr in Schwierigkeiten stecken? Johannes 8, 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, denn mein Wort ist Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Die erste Einladung zur Hochzeit.
Vorbei.
Fertig und abgeschlossen. Die zweite Einladung. Fertig und abgeschlossen. Der Fall Babylons. Fertig und abgeschlossen. Die Verkündigung, dass der große Versöhnungstag zu Ende geht. Nahezu fertig und abgeschlossen.
Schon an der Schwelle.
Was kommt als nächstes?
7 Tage Laubhüttenfest. Wir gehen nach Hause.
Oh, wir gehen nach Hause. Und jeder wird in diesen 7 Tagen zumindest einmal den Sabbat halten.
Ja, man kann tatsächlich mit Überzeugung sagen, dass niemand in den Himmel geht, ohne zumindest einen Sabbat gehalten zu haben.
Richtig. Lass uns beten.
Amen.
Himmlischer Vater, danke für die Einladung zur Hochzeitsfeier. Und ich bete, Herr, dass unsere Ochsen und unsere Verstrickungen mit der Welt uns nicht von dieser Einladung abhalten. Diese Einladung erging an alle Kirchen und die meisten quasi alle haben sie abgelehnt. Und so bitte ich, dass die Verkrüppelten, die Blinden und Lahmen kommen und diese Einladung annehmen werden, sodass wir zusammen ein Laubhüttenfest haben können. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.